Heute, nach einer Pause und wiederholten Unterbrechungen, dringen wir weiter in die Apostelgeschichte vor, die uns jetzt schon viele Monate bewegt. Und in Wahrheit ist es ja die Geschichte, die der allmächtige Gott gestaltet in absoluter Souveränität. Sein Heilshandeln schließt jegliches Verdienst des Menschen aus. Denn der Mensch kann seit dem Sündenfall nichts vorweisen als nur seine Verkehrtheit und seine totale Hilfsbedürftigkeit. Und wer das erkannt hat, der hat bereits Bekanntschaft gemacht mit der Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk, wenn wir das erkennen können. Und je mehr wir von dieser Gnade erfasst werden, das ist also von Jesus Christus selbst ergriffen werden, umso klarer wird uns, wie umfassend die Regie und die Gestaltungsmacht Gottes ist. Über der Predigt steht übrigens die Regie der Gnade. Das ist heute der Inhalt. Wir erkennen, wie umfassend seine Gestaltungsmacht ist. Wo wahres Leben geschieht und wo Hoffnung geschieht und wo Glaube und Liebe geschieht und wo Rettung geschieht, da ist immer der Allmächtige, der Initiator und der Vollender. Wenn es anders wäre, würden wir nie eine Chance auf die himmlische Herrlichkeit haben. Es ist gut, diese Wahrheit im Herzen zu behalten, wenn wir heute von einer dramatischen Weichenstellung lesen, die den Lauf des Evangeliums für eine bestimmte, von Gott bestimmte Zeit von dem Volk der Juden weglenkt und hinlenkt zu den Heiden, also zu uns, zu den nicht-jüdischen Nationen. Ich lese im 13. Kapitel der Apostelgeschichte dazu die Verse 42 bis 52. Ich komme nachher nochmal kurz auf die Vorgeschichte zurück, damit wir den Zusammenhang besser sehen. Also hier geht es mittendrin weiter. Paulus ist in Antiochia, in Pisidien, und hat dort in der Synagoge gepredigt. Und nun heißt es hier, als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten, Paulus und Barnabas. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und sie lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn, so hat uns der Herr geboten, im Propheten Jesaja, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Also wir befinden uns gewissermaßen im fünften Akt der Apostelgeschichte. Ich mache einen kurzen Rückblick, damit wir den Zusammenhang besser mitkriegen. Im ersten Akt geschah die Himmelfahrt Jesu Christi. Im zweiten Akt kam der Heilige Geist und gründete in Jerusalem die Gemeinde Christi. Im dritten Akt erhob sich eine große Verfolgung über die junge Gemeinde, sodass sie zerstreut wurden und das Missionsfeld erweiterten, ob sie wollten oder nicht. Gleichzeitig machte Jesus Christus aus dem verbissensten Verfolger und aus dem fanatischen Christushasser Paulus, Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden, sagte er. Nun macht er aus dem Christushasser Paulus das von ihm auserwählte Werkzeug. Und dann kommt der vierte Akt. Da ereignet sich so etwas wie ein Pfingsten der Heiden, nämlich als während der Predigt des Petrus der Heilige Geist im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius auf die dort Versammelten fällt. Das ist die Vorgeschichte zu dem hier. Damals, nach diesen geschilderten Ereignissen, gab es kein Halten mehr. Es geschah, dass die zerstreuten Juden in weite Regionen zogen. Also bis nach Phönizien, bis nach Zypern, haben wir alle schon gehört, und dann eben auch nach Antiochia an der heutig türkisch-syrischen Grenze am Mittelmeer. Da wurden die Bekehrten zum ersten Mal Christen genannt, heißt es in der Bibel. Dann haben sie den Paulus dazu geholt, damit er dort lehre. Und dann brach er zusammen mit Barnabas, dem eben gehörten schon, zur ersten längeren Missionsreise auf. Und dabei kamen sie auch in dieses zweite Antiochia in Pisidien. Das ist im Innern der heutigen Türkei. Gestern hörte ich von Eberhard, das sei in der Nähe von Pamukkale. Kennen viele, weil sie da schon mal hingereist sind. Also dort liegt dieses Antiochia in Pisidien. Und dort geht Paulus als erstes, wie er es immer zu tun pflegte, in die Synagoge und predigt das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Er nennt ihn ausdrücklich den Heiland für das Volk Israel. Das war in der letzten Predigt zu hören. Und Paulus verkündigt, was damals wir heute kaum für unser selbstbezogenes Wesen und Leistungsdenken zu fassen ist, er predigt Vergebung der Sünden allein aus Gnade, Gerechtsprechung des Sünders allein, weil Jesus Christus am Kreuz meine und deine Sünden auf sich genommen hat. Allein das Sühneopfer Jesu ist maßgebend für unsere Rechtfertigung. Und der entscheidende Satz, den Paulus da sagte in diesem vorausgegangenen Geschehen, in all dem, sagt er zu ihnen, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn, den Messias, Jesus, glaubt. Das war unerhört. Zumindest in dieser Synagoge vorher noch nie gehört. Eine Botschaft, die durch Mark und Bein ging. Sie trennte tatsächlich Seele und Geist und wurde zum Richter der Gedanken und Sinne der Herzen. Das geschah dort. Und es war der Beginn einer Erweckung und einer Scheidung. So ist das immer, wenn Gottes Wort in Vollmacht verkündigt wird, dann ist es schärfer, wie die Bibel sagt, als jedes zweischneidige Schwert. Achten wir als erstes auf die, denen beim Hören des Evangeliums das Herz aufging. Bei den anderen ging es zu, bei den ersten hier genannten ging es auf. Man sieht ja, wir haben es eben gehört, man sieht so richtig die Traube von Menschen vor sich, wie sie nach dieser Predigt, nach dieser Sabbatversammlung sich um Paulus und Barnabas scharten. Es waren, wie es heißt, viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen, das sind zum Judentum konvertierte Heiden. Sie folgten ihnen, schreibt Lukas. Und es muss ein gewaltiges Fragen gewesen sein. Das Unerhörte, noch nie Gehörte, das hat diese Frauen und Männer in Bewegung, in Aufregung versetzt. Und es muss nicht nur ein großes Fragen, sondern auch ein noch mächtigeres Antworten, nämlich ein rettendes Antworten von Paulus gewesen sein. Denn auf was verpflichtet Paulus jene Leute, die offenkundig nach Wahrheit und Leben und nach Erlösung sich sehnten, wie der Hirsch nach frischem Wasser, wie wir eben gesungen haben? Er sagte vor allem eins, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Und das ist der Schlüsselsatz im Leben eines jeden erlösten Menschen, dass wir bleiben sollen in der Gnade Gottes. Wer in der Gnade Gottes bleibt, der glaubt nicht mehr an sich selbst. Der glaubt an Jesus Christus. Und er setzt fortan sein Vertrauen ausschließlich auf den Sohn Gottes. Und auf das Werk, das er für dich und mich am Kreuz vollbracht hat. So bleiben wir in der Gnade. Und daraus folgt in der praktischen Lebensführung, dass wir Tag für Tag unser Leben ganz bewusst ihm hingeben. Uns ihm hingeben. Und dass wir daraus ein dankbares und erwartungsvolles Reden mit ihm folgen lassen. Ein bewusstes Unterwegssein mit Jesus. Ein Verlangen nach seinen Wegweisungen. Das ist Leben unter der Gnade. Und natürlich gehört dazu auch, weil unsere Natur so unverbesserlich ist, ein immer wieder neues Bekennen unserer Sünden. Um einige der häufigsten zu nennen, zu viel Geschwätz, zu viel Rechthaberei, zu viel Ehrsucht, zu wenig Liebe, zu wenig Barmherzigkeit. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus meinem Leben, aber vielleicht kennt ihr euch auch darin wieder. Wer in der Gnade Gottes bleibt, dem wird das Bekennen seiner Verfehlungen vor Gott und vielleicht auch vor Menschen nicht zu einem beklemmenden Müssen, sondern zu einem befreienden Dürfen. Denn die Konsequenz daraus ist, könnt ihr jeden Tag neu erleben, Paulus sagt es mehrfach in der Apostelgeschichte, im ersten Brief an Timotheus, die Konsequenz ist ein gutes oder auch unverletztes Gewissen. Anders kriegen wir das nie hin, als durch Sündenbekenntnis. Ein Leben unter der Gnade ist ein leichtes Leben. Jesus sagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Aber alles auf die Gnade setzen, das ist auch für Kinder Gottes, für Erlöste, keine Leichtigkeit und keine Kleinigkeit. Das ist eine Übungssache. Und wir werden ein Leben lang Lehrlinge sein. Allerdings ist es für den gesetzlich religiösen Menschen eine Unmöglichkeit. Denn hier geht es in diesem Leben unter der Gnade um das permanent praktizierte, gelebte Einverständnis oder Eingeständnis, dass wir bankrott sind, dass ich bankrott bin mit meinen Selbsterhöhungen und Selbstbemühungen und Selbstrechtfertigungen. Es geht also um eine Demütigung meines selbstgefälligen Wesens. Das ist die andere Seite des Lebens unter der Gnade. Aber wer derart umwerfend vom hohen Ross des religiösen Leistungsdenkens heruntergeholt wurde, wie Paulus durch Jesus Christus, der empfindet ja diese Demütigungen geradezu als Befreiung, als Nahrung für ein wahres Leben. Er liebt Demütigungen. Merkt mal auf, in den nächsten Zeiten, wenn ihr gedemütigt werdet, auch von einem ungerechten Menschen, sagt Herr Jesus, jetzt will ich lernen, alles von dir zu empfangen. Auch die Richtigstellung, was immer es sein soll. Ich lasse mich demütigen und will umso mehr deine Gerechtigkeit kennenlernen. Paulus hat sich gerühmt seiner Schwachheit, weil er gerade darin, in seiner Schwachheit, man kann auch sagen, in seiner Angst der Verfolgung, die er erlitten hat, in seiner Erbärmlichkeit, gerade da hat er die Gnade Christi erlebt, sagt er. Und dann kommt dieser berühmte Ausspruch, vor kurzem hat ihn Werner schon zitiert, glaube ich, am Ende des 1. Korintherbriefes. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und deshalb, es gibt so etwas wie ein Vermächtnis des Paulus. Deshalb sagt er in seiner Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus, da kommen wir in etlichen Monaten vielleicht hin, Apostelgeschichte 20, da sagt er, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Auftrag voll und ganz erfülle, den mir Jesus Christus gegeben hat, nämlich zu verkündigen das Evangelium von der Gnade Gottes. Etwas anderes kennt er nicht. Und ich denke, das ist auch ein Auftrag für uns, in aller Schwachheit, dass wir durch unser Leben verkündigen das Evangelium von der Gnade Gottes. Das heißt, immer leben unter der Herrschaft Christi. Leben unter der Gnade heißt, leben unter der Herrschaft dessen, der mich erlöst hat. Und unter dessen Herrschaft wir alles empfangen, was uns ja fehlt, nämlich Friede. Vorhin hat jemand gebetet, du hast glaube ich, dass wir Friede und wahre Freude empfangen, dass wir Versöhnung mit Gott empfangen, dass wir die Gewissheit ewigen Heils empfangen. Das ist Leben unter der Herrschaft Christi. Und es ist anzunehmen, dass damals in diesem pisidischen Antiochia Paulus dieses neue Leben in Christus eine Woche lang zwischen dem einen Sabbat und dem zweiten Sabbat immer wieder konkretisiert hat. Er hat also den gravierenden Unterschied zwischen einem vergeblichen Abmühen unter dem Gesetz, wozu viele Christen auch neigen und jeder von uns natürlicherweise auch, den Unterschied zwischen diesem erbärmlichen, unnützen Abmühen aus eigener Kraft, die Forderungen Gottes zu erfüllen, und diesem erlösten Leben vom Sieg Christi her. Noch genauer, in der tagtäglichen Gemeinschaft mit dem Sieger von Golgatha. Und diese Wahrheiten, die müssen von Mund zu Mund gegangen sein damals in Antiochia. Sie müssen geradezu die Menschen elektrisiert gewesen sein. Denn, wir haben es eben gehört, am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Und nun geht der Vorhang auf zum fünften Akt der Apostelgeschichte. Das Drama nimmt seinen Lauf. Wer nicht beachtet, dass auch in den nun folgenden Szenen dies alles unter der lenkenden Hand Gottes geschieht, der kann nur falsche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das wurde sehr oft gemacht, falsche Schlussfolgerungen zum Schaden der Kirche. Schaut euch unsere Kirche an, zersplittert und kraftlos bis zum geht nicht mehr, und zum Schaden der Juden, weil Christen, die aus Gnaden bekehrt wurden, falsche Schlussfolgerungen zogen. Also, es sieht auch furchtbar aus, auf dem Schauplatz in Antiochia braut sich etwas zusammen, wir haben es eben gehört, Aggression liegt in der Luft, Neid, Lästerworte werden ausgestoßen. Und weshalb? Immer wieder aus dem einen Grund, weil die Gnade Gottes gepredigt wurde. Es ist unheimlich. Der natürliche Mensch will davon nichts wissen und der gesetzlich-religiöse Mensch noch weniger. Weil Jesus Christus als der einzige Weg zum Heil verkündigt wird. Da er ja auch der einzige Grund unserer Heiligung ist, heute und morgen und unserer Gerechtigkeit. Auch das müssen wir immer wieder durchbuchstabieren. Ich heilige mich nicht selbst, er ist mir gemacht zur Heiligung. Wer das heute übrigens in Deutschland sagt, der erntet auch schnell Spott und Hohn, auch in sogenannten christlichen Kreisen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir schauen nach Antiochia. Da geht es um den Vollzug der Beschlussfassung Gottes, der 700 Jahre vor diesem Ereignis durch den Propheten Jesaja verkündigt hat: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ein Teil dieses Wortes hat ja Paulus zitiert. Und dieses Wort Gottes richtet sich tatsächlich zunächst an Israel. Und zugleich weist es auf den hin, der als Gekreuzigter und Auferstandener und als nun im Himmel Regierender von sich sagt: Ich, Jesus, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern, der aufgegangen ist. Jesus hat schon auf seinem langen Weg zum Kreuz die Weite seines Wirkens beschrieben. Zunächst sagt er, ich bin zu den Schafen Israels geschickt. Dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Also Globalisierung hat es schon lange vor diesem erbärmlichen Abklatsch gegeben, den wir momentan erleben. Gottes Rettungswille ist auf Globalisierung gerichtet. Und Jesus stellt das dann auch mit den Worten klar, die er zum größten Teil auch kennt, dass er nicht nur Hirte Israels, sondern noch andere Schafe hüten muss. Johannes 10, Schafe, die nicht aus diesem, aus dem Stalle Israels sind. Und beide, sagt er, die Erlösten Israels und die Erlösten aus den Heiden, sollen eine Herde sein. Das hat vorhin Hermann aus dem Epheser 2 sehr ausführlich dargelegt. Und nun wirft Paulus dieses Gotteswort vom Licht der Heiden unter die Menge, die sich da schon in zwei Lager gespalten hat. Auf der einen Seite also jene Juden, die, wie Paulus später im Römerbrief sagt, im Römer Kapitel 10, zwar Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht, und nun ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten versuchen, vergeblich. Und deshalb widerstehen sie dem Evangelium und sie lästern. Auf der anderen Seite stehen jene Heiden, die das Wort von der rettenden Gnade Gottes lauthals preisen und sich freuen und zum Glauben an Jesus Christus finden. Wie viele waren es? Ich kann es ganz genau sagen, präzise. Alle. Noch präziser, es steht da, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Aha, dann bekommen wir wieder etwas mit von dem unumschränkt souveränen Gott. Diese gleiche Aussage, dass Gott alleine über das Heil bestimmt, finden wir schon bei der Gemeindegründung in Israel, in Jerusalem. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr tut es. Noch ein Beispiel für die souveränen Entscheidungen Gottes. Als Paulus dann dem Ruf Christi folgt und nach Europa hinübergeht, kommen wir auch demnächst dazu, da redet er am Sabbat vor den Toren Philippis zu einer Gruppe von Frauen. Was daraus wurde, aus den Frauen, erfahren wir nicht. Bis auf eine, Lydia, die Purpurhändlerin. Da heißt es, dieser Lydia, tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Jede Bekehrung ist ein Gnadenakt Gottes. Und für jeden Bekehrten, für dich, für mich, ist das ein Grund zur lebenslangen Dankbarkeit. Eben weil wir alles Gute nur dem gnädigen Gott verdanken. Wenn wir nicht mehr wissen demnächst, wofür wir danken sollen, dankt dafür, dass er uns in souveräner Entscheidungsmacht herausgeholt hat aus der Dunkelheit und in sein wunderbares Licht gerufen hat, an sein Herz gedrückt hat. Paulus wird einige Jahre später an die Gemeinde in Ephesus gleich am Anfang schreiben, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann folgt eine atemberaubende Serie von Wahrheiten über diese gnädige Allmacht Gottes. Ich bringe wenige Zitate, nur 4. Erwählt hat er uns in Christus, ehe er die Welt erschaffen hat. Schon hat er die Lena vor Augen gehabt und die Sonja und die Marianne und die Martha und so weiter, die Helga. Er hat uns erwählt, ehe er überhaupt diese ganzen Gestirne geschaffen hat. Schon wollte er dich haben als sein Kind. Zweitens, wörtliches Zitat, nach dem Wohlgefallen seines Willens, hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Wir alle, die wir erlöst sind, sind Wunschkinder Gottes. Nur von ihm. Dann geht es weiter, nach dem Reichtum seiner Gnade, wörtliches Zitat, haben wir in Christus die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Nur von ihm. Letzter Satz, in Christus sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir wiederum wörtlich dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1,11. Also es gibt keine Steigerung mehr. Wir können nicht mal das schon erfassen. Aber wenn wir uns das immer wieder zu Gemüte führen, werden wir dankbare und glückliche Menschen sein, egal wie die äußeren Umstände sind. Und nun in diesem Licht der alles wirkenden Regie der Gnade, dass also Gott alles umfasst und alles lenkt und alleine erwählt, da in diesem Licht wird das Durcheinander in Antiochia für uns überschaubar. Also hier der Widerspruch und der Neid, dort der Jubel und die Lebenshingabe an Jesus, das ordnet sich jetzt. Wir können nachvollziehen, weshalb das so war, ganz offensichtlich nämlich, war für den Allmächtigen die Zeit gekommen, den Schwerpunkt seines Heilshandelns für eine von ihm bestimmte Zeit zu verlagern. Er hat regelrecht hier eine bisherige Ausrichtung nach hier verschoben, von den Juden zu den Heiden. Wir werden Zeugen, wie das Licht der Welt sich auf die Heiden fokussiert. Und dieses Licht der Welt nimmt Paulus für sich in Anspruch. Ich bin nun das Licht der Welt, der ich Christusträger bin. Natürlich ist es Jesus, aber Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Paulus dreht sich ab und wir müssen uns, noch einmal sage ich das, vor Kurzschlussfolgerungen hüten. Denn wir müssen wenigstens annähernd die Weite des Heilshandelns Gottes im Herzen behalten. Ein Zitat aus dem Römerbrief. Paulus, der das erlebt hat und gelitten hat, dass sich seine Landsleute von ihm abwenden, schreibt später an die, im Römerbrief an uns, an die Gemeinden überall, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Römer 11, 2. Wir müssen uns das vom Heiligen Geist hinter die Ohren schreiben lassen oder ins Herz, damit wir nicht in Stolz verfallen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es ist vielmehr so, dass diese Auseinanderführung von Volk Israel und Gemeinde, es ist eine Scheidung, die da geschehen ist, und es gibt ja immer noch etliche Juden, die auch der Gemeinde angehören, von damals bis zum heutigen Tag, dass diese Auseinanderführung vor allem dem einen Zweck diente und heute noch dient, allen erwählten Nichtjuden Versöhnung mit Gott zu predigen und Versöhnung mit Gott zu schenken. Sobald diese weltweite Rettungsaktion Gottes zum Abschluss gekommen ist, also zum Ziel gekommen ist, so sagt uns die Bibel, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht bei Jesaja wieder, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Zitat aus Römer 11, 26. Denn der Herr, so spricht Gott im Psalm 135, der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Hören wir das? Sich hat Gott das Volk Israel erwählt. Es geht um die Ehre Gottes, was er will. Und wir verunehren Gott, wenn wir unsere falschen Kurzschlussfolgerungen über sein Verhalten, über seine Treue gegenüber Israel anstellen. Es geht um Gottes Ehre. Er hat sich sein Volk erwählt. Israel befindet sich aber seit dieser Zeit auf einem schmerzhaften Umweg bis zum heutigen Tag. Und in Antiochia wurde diese Abbiegespur Israels deutlich. Das ist das Drama von Antiochia. Wenn mir noch einmal, sage ich das, wenn wir die präzisen Worte der Bibel wirklich auf uns wirken lassen, unser Herz für die Wahrheit der Bibel öffnen, dann werden wir die tieferen Zusammenhänge geradezu mit Händen greifen können, die da die Aufruhr gegen das Evangelium sichtbar machen. Wir sehen tatsächlich die Regie Gottes in diesem Ereignis, denn es heißt in diesem erwähnten 11. Kapitel des Römerbriefs über den Hintergrund des Geschehens, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Was einem widerfährt, das wird einem zugefügt. Können wir das nachvollziehen? Und in der Tat lesen wir einige Verse vorher in diesem Römer 11, dass zwar einige der Israeliten zu dieser Zeit doch übrig geblieben sind, also sind noch da in der Gemeinde, nach der Wahl der Gnade heißt es da, die anderen aber, nun kommt's, sind verstockt worden. Luther in seiner Voreingenommenheit, die leider in Sachen Juden existierte, hat in seiner Übersetzung das Worden einfach weggelassen. Es ist peinlich, dass das heute noch in der Luther-Übersetzung steht. Sie sind verstockt worden. Bei Luther heißt es, sie sind verstockt. Ja, Pech gehabt. Nein, sie sind verstockt worden. Und dann geht's krasser noch weiter im nächsten Vers. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Was Paulus da in seinem Brief an die Römer geschrieben hat, wird er nicht getan haben, ohne sich des Aufstands der Juden gegen das Evangelium in diesem pisidischen Antiochia zu erinnern. Es werden ja noch weitere Folgen dann. Wir lesen das nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag vielleicht auch. Jedenfalls ruft er nun, so wenden wir uns zu den Heiden. Das sollte uns auch eine Lehre sein. Paulus hat weder damals noch im Brief an die Römer, also an uns heute, spekulative Gedanken angestellt, weshalb das so gelenkt wird. Er hat es einfach angenommen. Aber in der Gesamtschau sieht er dann, dass ja gerade durch ihren Fall, durch den Fall der Juden, heißt es hier wörtlich, den Heiden das Heil widerfahren ist. Römer 11, 11. Und in der Fortsetzung dieses Briefes hört man einen Ton des Staunens bei Paulus und der Vorfreude, denn dieser Ex-Pharisäer, der ja seine radikale Wende mitsamt diesem Triumphzug des Evangeliums zu 100% der Gnade Gottes verdankt, der zieht folgende Schlussfolgerung. Wenn aber schon ihr Fall, der Fall der Juden weg vom Evangelium, Reichtum für die Welt ist, wir wurden beschenkt dadurch, und ihr Schade, Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Also wenn Israel in voller Zahl umkehrt, wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt, Römer 11, 12. Die Juden, wie wir auch, müssen begreifen, dass der Allmächtige auf dem reinen Geschenkcharakter seiner Rettungsaktion besteht. Alle Hilfe kommt nur als Geschenk. Und das müssen wir und die Juden immer wieder neu akzeptieren. Und jedem, den Erwählten aus den Heiden und den erwählten Israeliten, wird dieses Geschenk zu der von Gott festgesetzten Zeit zuteil. Das ist eine Garantieerklärung der Bibel. Allein aus Gnaden, allein das Kreuz, allein Christus Jesus. Die gesamte Geschichte der Menschheit zeigt, dass anders keine Rettung möglich ist. Wir müssen uns das immer wieder sagen. Es ist anders keine Rettung drin, als allein im Namen des Herrn Jesus Christus. Zurzeit buchstabieren wir das noch durch. Deswegen kommen wir auch zu Gottesdiensten und Bibelabenden zusammen, weil wir es nämlich so schnell wieder verlieren. Wir buchstabieren es durch, dass es nur in Christus Jesus das Heil gibt. Aber in dieser Zwischenzeit der Nationen kündigt Gott seinen Gnadenbund, den er bedingungslos geschlossen hat mit Abraham und Isaak und Jakob, natürlich nicht auf. Er kann es nicht. Gott kann seinen Gnadenbund nicht aufkündigen. Warum nicht? Weil er treu ist. Er müsste sich selbst verleugnen. Sein Ja ist ein Ja. Wir können, wenn wir in die Bibel schauen, sehen, in welch bleibende Liebe der Hüter Israel an seinem erstgeborenen Sohn Israel hängt. Wenn wir die letzten Seiten der Bibel aufschlagen, Offenbarung 21, da wird uns das neue Jerusalem gezeigt. Die heilige Stadt aus dem Himmel herabkommt. Sie hat 12 Tore, steht da. Und welchen Namen hat der treue Gott auf diese 12 Tore geschrieben, des himmlischen Jerusalems? Wir lesen wörtlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Offenbarung 21, 12. Gott hat sein ersterwähltes Volk ständig vor Augen. Ständig. Und auch das zweiterwählte Volk Gottes, die Gemeinde, erfährt in diesem Schlusskapitel eine besondere Benennung, also in diesem himmlischen Jerusalem. Und auch hier stellt der Allmächtige klar, dass die Gemeinde Christi, wir, ausschließlich jüdische Wurzeln haben. Von Christus Jesus mal abgesehen, obwohl man von dem nie absehen kann. Denn da steht, die Mauern der Stadt, die ruhen auf 12 Grundsteinen, auf denen, Offenbarung 21, 14, die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes stehen. Matthäus, Paulus, Petrus und so weiter. Also, das sind die beiden umfassenden Namensringe im ewigen Jerusalem. Die 12 Stämme Israels und die 12 Namen der Apostel des Lammes. Also, wir hüten uns vor heidnischem Hochmut. Wenn wir das durchschaut haben, werden wir nichts anderes mehr zu Gott bringen, der Kreis schließlich, als Dankbarkeit, dass er sich uns zugeneigt hat, dass er auch seinem Volk Israel diesen schmerzhaften Umweg unseretwegen zumutet. Wir kriegen eine ganz andere Beziehung zu Israel. Wir sehen, was dieses Volk auf sich geladen bekam, ob es wollte oder nicht, es ist nun mal in den Gnadenbund Gottes hineingenommen und es zahlt seinen Preis. Jesus hat auch seinen Preis gezahlt am Kreuz. Ja? Wir müssen diese Zusammenhänge sehen, damit wir uns endlich befreien lassen von dieser verfluchten Ersatztheologie, die in Deutschland Millionen Verbrechen angerichtet hat. Die Ersatztheologie hat den Nazis das Futter gegeben für das größte Verbrechen der Menschheit. Wir haben hier diese Sache, wo wir es 100 Tage lang beten dürfen um Vergebung für das, was unsere Vorväter getan haben. Und um Bitte, dass er uns endlich in die Wahrheit führt und uns befreit aus aller Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit und Selbsterhöhung über Israel. Israel wird geschunden wie ein Hund, wie Christus ein Hund war für die Pharisäer. So wird Christus in Israel geschunden durch die Welt. Und wir sollten endlich anfangen, uns zu beugen und uns in Dankbarkeit mit Israel zu verbinden, indem wir für Israel beten und für unser Land. Leute, wir haben die nächsten 100 Tage vom 27. Januar bis zum 8. Mai diese 100 Tage der Gelegenheit täglich. Nehmt das mit nach Hause, hier liegen die Hefte. Nehmt das mit nach Hause und kommt auch hier zusammen und betet, dass hier ein neuer Abschnitt aufgetan wird und endlich die volle Vereinigung in Christus Jesus zwischen Israel und den Heiden vollzogen wird. Sollen wir jetzt schon mal beten dafür? Sollen wir uns aufstellen und mal, wer immer will, Leute, betet, schreit zu Gott.